Unser Thema heute werde ich gleich anschreiben. Es lautet: Der göttliche Auftrag und der vernünftige. So, und jetzt mache ich eine Pause. Und der Vernünftige, was kommt denn jetzt? Gottesdienst. Was hat denn ein Gottesdienst mit Vernunft zu tun? Sind nicht Gottesdienste dafür da, dass man angesprochen wird, dass man auch gute Gefühle bekommt? Aber ein vernünftiger Gottesdienst, was ist denn das? Und genau das schlage ich jetzt auf. Im Römer Kapitel 12, Vers 1. Dort finden wir den vernünftigen Gottesdienst. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, und Schwestern muss man dazu sagen, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber gebet, Leiber bedeutet Körper, dass ihr eure Körper gebt zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja, was ist denn das? Es hängt damit zusammen, dass irgendetwas mit unserem Körper geschehen soll. Ja, was sollen wir denn machen? Wir sollen unsere Körper als ein lebendiges, heiliges, also abgesondertes, wohlgefälliges Opfer geben. Ja, wie sieht denn das praktisch aus? Wie kann man denn seinen Körper Gott zu einem Opfer geben? Nun, der Körper hat ja verschiedene Funktionen, die wir beeinflussen können. Wir haben schädliche Gewohnheiten. Wir machen Raubbau mit unserem Körper. Ja, warum denn das? Weil wir sagen, ich bestimme, was mit meinem Körper geschieht. Alle anderen haben nichts damit zu tun. Und genau da schaltet sich Gott ein. Von oben. Er hat durch den Heiligen Geist uns Informationen gegeben, die immer dann, wenn wir eine Dummheit machen wollen, uns bremsen sollen, damit wir nicht ins Unglück hineinlaufen. Und das Beste ist, wenn man ein Ganzopfer macht, dass man den ganzen Körper Gott übergibt. Nicht nur die Nase, nicht nur die Füße, nicht nur das Herz, sondern, das bedeutet noch mehr, ganzheitlich Gott ein Opfer bringen, bedeutet Körper, Seele und Geist. Ganzheitliche Gesundheit. Und das übergibt man jetzt Gott. Ich gebe jetzt ein Beispiel, wie ich das gemacht habe. Ich hatte vor Jahrzehnten die Aufgabe, auf Landesebene Jugendfreizeiten durchzuführen, auch Bergwanderungen. Und ich habe mich schon so gefreut. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass ich diese Wanderungen gar nicht durchführen kann, denn ich hatte immer stärkere Schmerzen im rechten Knie. Und so musste ich zu Hause bleiben. Was habe ich gemacht? Bin zum Arzt gegangen. Der Arzt hat eine Röntgenaufnahme gemacht. Und das Bild sehe ich heute noch. Und da war das Knie. Und so an dieser Stelle des Knies war eine schwarze, erbsengroße Gestaltung, also ein Flecken, ein Schatten. Und dann sagte mir der Orthopäde, ja, Herr Renz, das ist Krebs. Wenn man das hört, dann macht das mit einem. Also mir ist gleich alles runtergefallen. Obwohl ich ja ein gläubiger Mensch bin, aber Krebs in diesen jungen Jahren, das war schlimm. Nun war es aber so, dass ich nicht nur einen Rat eingeholt habe, sondern ich bin gleich in die Uniklinik gegangen und die haben das untersucht, haben wieder Bilder gemacht und dann war ihr Urteil, das ist kein Krebs. Das ist eine Umbauzone, weil meine Kniescheibe irgendwie uneben war, also zackig. Und dann reibt das. Und dann wird etwas umgebaut. Da bildet sich Wasser. Ich war so erleichtert. Aber trotzdem, die Schmerzen waren da. Also was mache ich denn jetzt? Ich hatte zum Glück ein Video gesehen von einer berühmten Klinik, Loma Linda Klinik in Kalifornien. Und die haben eine neue Apparatur gebaut. Und zwar konnte man auf einem großen Bildschirm abbilden, wenn bei Ratten die Adern, die Kapillargefäße, diese Haargefäße, wenn sie plötzlich verklumpen. Und warum verklumpen die? Man hat den Ratten Zucker zu essen gegeben. Und in dem Moment, wo sie Zucker zu sich genommen haben, sind diese feinen Kapillaren verklumpt. Und wenn das klumpt, dann können die Giftstoffe nicht abtransportiert werden. Und dann kann sich auch so etwas entwickeln wie so eine Umbauzone. Und das hat mich jetzt zu einer Entscheidung gebracht. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt Gott, meinen Körper, ganz zur Verfügung stelle und den Zucker weglasse, dann ist das ein Opfer. Ich esse so gern Schokolade, also Süßigkeiten, jede Menge. Und jetzt habe ich mir gesagt, na ja, dann wirst du diesen Text jetzt annehmen, gebt eure Leibe, eure Körper zu einem lebendigen, heiligen und Gott wohlgefälligen Opfer. Habe ich gemacht. Ich habe auf ein Vierteljahr hin keinen Zucker mehr zu mir genommen. Und was ist passiert? Die Schmerzen waren weg. Nichts mehr. Jahrzehnte sind vergangen, ich habe nichts mehr da bekommen. Ich habe allerdings nachher wieder angefangen mit Zucker. Aber ich wollte mit dem Beispiel sagen, es lohnt sich, Gott alles zu übergeben zu einem Ganzopfer. Das ist wunderbar. Dieser vernünftige Gottesdienst wird glaubwürdig, weil er uns verändert und wir sozusagen transparent, durchsichtig für die anderen werden, was mit unserem Körper geschieht. Was löst das aus, wenn wir unseren Körper zu diesem vernünftigen Gottesdienst freigeben? Was löst das aus? Und dazu möchte ich einen Text lesen. In 1. Korinther 3, Vers 16 steht ein wunderbares Wort. Es begeistert mich. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das ist der Grund, warum wir unseren Körper Gott ganz geben sollen, damit der Heilige Geist in uns wohnt. Noch einmal. Was löst es aus, wenn wir unseren Körper zu diesem vernünftigen Gottesdienst freigeben, dass unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes wird. Daran erkennen wir, dass wir diesen vernünftigen Gottesdienst umsetzen, um ganzheitlich zu gesunden. Körper, Seele und Geist. Warum sollen wir das machen? Naja, damit wir gesund leben. Ja, und warum sollen wir gesund leben? Damit wir unseren göttlichen Auftrag erfüllen. Das ist das Thema. Der göttliche Auftrag und der vernünftige Gottesdienst, das ist etwas, was uns Gott sagt. Also wir sollen gesund leben, damit der Heilige Geist in uns wohnt und damit wir dann den göttlichen Auftrag erfüllen. Jetzt sind wir an einer ganz bestimmten, interessanten Stelle unserer Predigt. Denn wenn ich jetzt diesen Auftrag formuliere, dann werden viele, die diese Sendung sehen, sofort verstehen, dass dieser Auftrag im Grundgesetz im deutschen Grundgesetz und im Grundgesetz vieler Staaten verankert ist. Und was ist der göttliche Auftrag? Die Würde des Menschen so zu bewahren, dass sie unantastbar bleibt. Wie lautet der Auftrag? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie bleibt sie denn unantastbar? Dass wir sie so bewahren, die Würde so bewahren, dass sie unantastbar bleibt. Ja, was hat diese Würde mit dem göttlichen Auftrag zu tun? Bewahren. Bewahren, das ist das Wort. Das muss ich jetzt anschreiben. Bewahren. Und das führt uns jetzt in eine ganz andere Richtung in der Bibel, und zwar in Offenbarung. Im 14. Kapitel gibt es eine Botschaft, die so gut wie unbekannt ist, unbekannt in den Kirchen. Und zwar heißt sie hier in Vers 12, Offenbarung 14, Vers 12, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Ich werde das mal in einer anderen Übersetzung sprechen. Und zwar in der Elberfeller heißt es, hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, hier sind die, da bewahren die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Hier ist die Standhaftigkeit. Also wenn ich immer nasche, jeder hat seine Macken, ja, dann bleibe ich nicht stehen, dann werde ich schwach, dann falle ich einfach um. Also in der Bibel ist das eigentlich Sünde, wenn man immer wieder umfällt, wenn man keine Disziplin hat. Nun ja, hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen. Nun gibt es ja solche Säulenheilige, da gibt es ja Superheilige, die können ja wunderbare Dinge tun, aber das ist nicht das, was hier in der Bibel steht. Diese Standhaftigkeit der Heiligen bekommen die nur, weil Gott ihnen hilft. Weil Gott Mensch geworden ist, für uns gestorben ist und sagt, ich lebe für euch, ich vergebe eure Sünden. Und in dem Moment, durch die Vergebung, werden wir standhaft. Ja, wieso? Schuldgefühle machen uns krank. Sie führen dazu, dass wir umfallen, dass wir wie ein Blatt im Wind herumgetrieben werden. Aber wenn es heißt, hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen, dann ist da alles drin, der Glaube Jesu und die Gebote Gottes. Jetzt ist die Frage, wieso sollen wir die Gebote Gottes bewahren? Sind nicht die Gebote Gottes etwas, was über uns thront? Das sind die 10 Gebote und eigentlich ist damit der Blitz verbunden. So war es nämlich am Berg Sinai, als Gott die 10 Gebote verkündet hat. Das war so stark, dass die Leute gesagt haben, bitte rede du, Mose, mit Gott, aber nicht mehr mit uns. Und so hat Mose mit Gott geredet, weil das Volk Israel konnte die Gebote nicht ertragen. Sie haben immer Schuldgefühle bekommen. Was soll also dieses Wort, hier sind die, da bewahren die Gebote Gottes? Was bedeutet das? In 2. Mose 20 lese ich jetzt die Einleitungsworte zu den 10 Geboten. Und die sind so fantastisch. Wenn wir die richtig verstehen, wird sich unser Leben ändern. Werden wir standhaft werden? Können wir bewahren? Was steht hier? Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Was bedeutet denn das? Knechtschaft, Sklaverei bedeutet, dass ich frei werde. Gott hat das Volk Israel von der Besatzungsmacht befreit, von den Ägyptern, die das Volk gezwungen hat, wie Sklaven zu arbeiten. Wir sind von Gott getrennt und das nennt die Bibel Sünde. Wir haben Abhängigkeiten, die uns versklaven. Wir bekommen diese Gewohnheiten nicht so einfach weg. In dem Moment, wo wir merken, Gott befreit uns aus dieser Sklaverei, ja, sind wir frei. Und was bedeutet das? Ich wiederhole noch einmal. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Wenn du das kapiert hast, dann wirst du keine anderen Götter haben. Dann wirst du nicht lügen, nicht stehlen, nicht morden und so weiter. Und das bedeutet, dass in der hebräischen Sprache zwei Möglichkeiten sind. Einmal können die Gebote so gebracht werden, du sollst nicht und so weiter. Aber das ist auch möglich, dass man sagen kann, du wirst keine anderen Götter haben. Du wirst Vater und Mutter ehren. Mit anderen Worten, wenn du befreit bist, dann wirst du das tun. Dann brauchst du dich nicht mehr anstrengen. Ja, Moment mal, Gebote halten ist doch immer anstrengend. Nein, nur befreite Menschen können die 10 Gebote halten. Ja, und wie machen wir das? Weil Christus, Gott Mensch geworden ist in Christus, der hat nämlich die 10 Gebote gehalten. Und wenn er die 10 Gebote gehalten hat, dann können wir sie auch halten. Ja, wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Da muss ich einen wunderbaren Text vorlesen in Johannes. In Kapitel 14. Ich lese jetzt mal. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Wieso sollen die erschrecken? Weil Christus vorher gesagt hat, einer unter euch wird mich verraten. Dann waren sie alle erschrocken. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich dann zu euch gesagt haben, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich kenntet, so kenntet ihr auch meinen Vater und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater, so ist es uns genug. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du denn, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und damit wird ein Lehrsatz eingeleitet eines Rabbiners. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Das ist ein wunderbarer Zusammenhang. Man könnte es auch so sagen, die Worte, die wir zu euch reden, die reden wir nicht von uns selbst. Christus aber, der in uns wohnt, der tut seine Werke. Und genau das sind die 10 Gebote, die Christus in uns hält. Wenn wir die Kommunikation haben, wenn wir eine freundschaftliche Beziehung haben, wenn wir mit ihm reden können, wie mit einer vertrauten Person, und dann verändern wir uns und dann geschieht ein Wunder. Wir können die Taten Jesu tun. Also was das ist, das wäre ein anderes Thema. Was hat er denn getan? Er hat Leute geheilt. Er hat Wunder getan. Er hat einfach die Leute verstanden. Wäre das nicht wunderbar, wenn wir das auch tun können? Was geschieht, wenn wir den Auftrag Gottes erfüllen? Wir gehen auf der Geschichtslinie der Wiederkunft Christi entgegen. Und unser Auftrag ist, dass wir uns ganz Gott übergeben, damit wir seinen Willen tun. Und was ist sein Wille? Dass wir befreit werden. Und zwar in einer Bewegung. Exodus heißt Auszug. Auszug aus der Gefangenschaft. So wie das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist, sollen wir aus unseren Abhängigkeiten herausgehen. Wir werden befreit zu diesem Exodus. Was das bedeutet, werden alle Menschen an uns bemerken. Sie werden sehen, das sind ja befreite Menschen. Wir wollen so leben wie du, weil Gott in uns lebt. Und dann sind wir keine Lügner mehr, dann sind wir glaubwürdig. Dann sind wir authentisch. Unsere Welt braucht solche Menschen. Das wünsche ich Ihnen. Wir wollen beten. Herr, du hast große Sorgen mit uns, weil wir so eigenwillig sind. Wir betreiben Raubbau mit unseren Körpern. Unser Geist leidet auch darunter von unseren eigensinnigen Alleingängen. Und auch unsere Gefühle werden kaputt gemacht. Du willst uns heilen. Das geht nur, wenn wir alles dir übergeben und diesen vernünftigen Gottesdienst schmecken. Schmecken deswegen, weil diese Freiheit köstlich ist. Mach uns zu einem Lob Gottes. Du wirst uns erhören. Du nimmst alles weg, was uns abhängig gemacht hat. Wir möchten ausgehen aus dieser Sklaverei und frei Menschen werden. Danke, dass du das erhören wirst. Amen.